Unter vier Augen, Ihr Wissenschaftspodcast der Ophthalmologie.
Hallo und herzlich willkommen zurück aus der Sommerpause bei Unter vier Augen, dem Ophthalmo-Podcast. Mein Name ist Annika Licht und ich freue mich, dass ich in diesem Themenmonat zur refraktiven Chirurgie mit Herrn Professor Meyer sprechen darf. Vielen Dank an Zima an dieser Stelle und ja, vielen Dank Ihnen, dass Sie dabei sind, Herr Professor Meyer.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Wir freuen uns, dass Sie dem nachgekommen sind und ich würde Sie gerne am Anfang einmal fragen, ich habe Sie ja gegoogelt im Rahmen der Podcast-Vorbereitung und war dann verwirrt, wo Sie eigentlich welche Tätigkeit ausüben, weil Sie bei so vielen Stellen stehen. Vielleicht mögen Sie das einmal kurz ein bisschen erklären.
Ja, gerne. Ich war, wie gesagt, lang als Österreicher in Deutschland tätig, in der Augenklinik der LMU München. Wirklich sehr lange, 20 Jahre, bin dort immer noch als Oberarzt tätig, habe mich dann aber mit meiner Spezialisierung im Bereich der refraktiven Chirurgie wieder zurück in meine Heimat verlagert, nach Österreich, wo ich mit einem neuen Team das Augenzentrum Kettenbrück in Innsbruck gegründet habe.
Okay.
Eine Augenabteilung, die quasi dort vor Ort auch letztlich alles augenchirurgisch anbietet. Und wir dort probieren auch auf österreichischem Niveau, sage ich mal, gute Augenmedizin anzubieten.
Aha, ist das ein anderes oder warum?
Ja, ich sage mal so, das ist immer mentalitätstechnisch. Ich sehe das immer am Patienten und das macht ja Spaß. Wir sind in einem sozialen Beruf und das Schöne an der Medizin ist jetzt, speziell im Augenbereich, dass man immer direkten Kontakt hat mit dem Menschen, nicht nur visuell, sondern doch auch sprachlich. Ja. Und das Schönste am Beruf ist letztlich ein zufriedener Patient, der nach einer Therapie glücklich nach Hause geht.
Das haben Sie so schön zusammengefasst. Das ist ein perfekter Einstieg, um jetzt in den Podcast reinzukommen. Denn etwas, wo zufriedene Patienten ja besonders wichtig sind, die sind natürlich immer wichtig, aber ganz besonders wichtig sind die ja wirklich bei der refraktiven Chirurgie. Das machen die ja, um die Lebensqualität zu steigern und nicht um eine stark eingeschränkte Lebensqualität, zum Beispiel bei Netzhautablösung oder so, wiederherzustellen oder zu beheben. Und wir sprechen heute in der ersten Folge über die Lentikelextraktion, nämlich über mittelfristige Ergebnisse, über eine Studie von Pteich und Kollegen, die 2024 erschienen ist. Vielleicht wären Sie so nett und würden uns am Anfang einen Überblick geben, denn es gibt ja inzwischen ganz schön viele Abkürzungen, die durch die Gegend schwirren. Und jetzt ist hier von der Calyx gesprochen worden. Ich hatte vorhin, als wir kurz vor dem Podcast miteinander gesprochen haben, schon Klecks dazu gesagt. Das war natürlich falsch, aber ich habe dann, ne, also wie das halt so ist, man liest so einiges. Und ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie einmal kurz sagen, was für was steht.
Ja, das ist ganz wichtig, da einen Überblick zu wahren. Für uns Augenchirurgen ist es natürlich gut, weil wir viel mehr Möglichkeiten haben zu behandeln. Aber um das mal zu erklären, wir haben in der refraktiven Laserchirurgie letztlich mal drei große Gruppen, wie wir Fehlsichtigkeiten behandeln können. Das eine ist eben die Lentikelextraktion. Damit ist es möglich, mittels Femtosekundenlaser sehr schonend Gewebe aus der Hornhaut zu entfernen oder so zu behandeln, dass ich eben Fehlsichtigkeiten behandeln kann, egal ob jetzt Kurzsichtigkeit, mittlerweile auch jetzt die Weitsichtigkeit oder Hornhautverkrümmung. Dann gibt es auch die LASIK oder Femtolasik. Da kommt der Femtosekundenlaser und der Excimerlaser zum Einsatz. Ein Verfahren, wo ich mittels Femtosekundenlaser eine Lamelle in die Hornhaut generiere, den sogenannten Flap, den man anhebt und mittels Excimerlaser dann thermisch dann die Korrektur durchführe. Der Flap kommt dann wieder zurück auf das Gewebe, auf die Gewebefläche, auf die behandelte und kann dann sehr schnell verheilen. Und die dritte Variante, die PRK oder fotorefraktive Keratektomie, ist ein Verfahren, wo nur der Excimerlaser zum Einsatz kommt, wo ich thermisch über die bereits Oberflächenstruktur direkt mit dem Laser behandle und damit auch Fehlsichtigkeiten korrigieren kann. Also im Prinzip drei Bereiche, Lentikelextraktion, LASIK und PRK und die beiden Lasergruppen, Femtosekundenlaser und Excimerlaser, die jeweils bei den verschiedenen Techniken unterschiedlich zum Einsatz kommen.
Okay, und wo ist die Calyx da jetzt einzuordnen oder so Begriffe wie
die
Smile
Calyx
oder
ist eigentlich Clear? Der Überbegriff. Genau, die Calyx ist eigentlich die Bezeichnung für die Lentikelextraktion. Das ist die keratorefraktive Lentikelextraktion, als Calyx abgekürzt. Und die beinhaltet alle Verfahren wie Smile, SmartSight und Clear. Das sind die Eigennamen von den Herstellern der jeweiligen Laser, die dann eigene Bezeichnungen haben für diese Lentikel-Extraktionsverfahren.
Ah, gut. Das heißt, das ist ein bisschen ein Marketing zu sagen, Smile und Clear und so weiter.
Okay. Kann man so nennen.
Okay, gut. Ja. Dann haben wir das jetzt einmal gehört. Ich hoffe, ich werde mir das jetzt für alle Zeiten merken. Vielen Dank. Was haben die denn jetzt in dieser Studie genau untersucht, Herr Professor Meyer?
Also im Prinzip bei der Lentikelextraktion geht es darum zu schauen, mit einem speziellen Laser, der mit Niedrigenergie arbeitet, zu sehen, ob eben vor allem kurzsichtige Patienten durch diese Technologie bestmöglich korrigiert werden können, eben nicht nur von der Brille wegkommen können, sondern auch eine gute Stabilität haben von ihrer Sehkraft in diesem Studienzeitraum, dass sie sehr schonend behandelt werden und dass es möglichst wenig Nebenwirkungen gibt. In dieser Studie wird da ein Laser untersucht, der eben mit sehr wenig Energie auskommt. Dazu muss ich auf der anderen Seite allerdings die Frequenz hochschrauben, quasi die Frequenz erhöhen, damit ich mit wenig Energie eben sogenannte Femtosekunden-Laserspots generiere, also Gewebeblasen oder Blasen im Gewebe, die dann zerreißen, aufreißen nach einem Lasereffekt. Und wenn ich solche Blasen aneinanderreihe, gibt es einen sogenannten Zerreißeffekt. Das müssen Sie sich vorstellen wie bei einer Briefmarke, die ich löse, wo dann vielleicht zwischendurch noch kleine Brücken sind. Wenn man jetzt so einen Laser hernimmt mit Niederenergie und ich gehe mit der Frequenz hoch, kann ich diese Spots sehr eng aneinanderreihen und habe dann umso weniger Gewebebrücken. Das heißt, ich kann noch schneller arbeiten und habe damit eine gleichmäßige Behandlungsstruktur. Mit dem Ergebnis vielleicht auch noch genauer arbeiten zu können.
Hier stand auch irgendwo drin, dass die denken, dass dadurch weniger Reiz, also weniger Inflammation
genau, das wäre der Effekt, um das umliegende Gewebe weiter zu schonen. Der Laser arbeitet dadurch sehr schnell und das Ziel wäre eben, nur an der Stelle, wo ich wirklich behandeln will, zu arbeiten und der Rest hat möglichst keine Reaktion, gewebeseitentechnisch.
Und was waren dann hier die primären Endpunkte, die die sich angeschaut haben?
Die primären Endpunkte waren natürlich ausgehend von einer Kurzsichtigkeit präoperativ, wie sich dann die Fehlsichtigkeit nach dieser Behandlung entwickelt. Das heißt, wie schaut die Refraktion, die Brechwerte aus nach dieser Behandlung? Wie gut ist die Sehkraft, die geprüft wurde, mit und ohne Korrektur? Mhm. Der Patient möchte natürlich ja brillenlos sein und haben sich dann auch nochmals auch die Aberrationen höherer Ordnung angeschaut, also die Lichtfehler bei höheren Abweichungen angesehen. Da kommt es ja auch ebenfalls zu optischen Phänomenen, wenn man jetzt nicht optimal behandeln kann. Das muss man ja auch erfassen. Da geht es dann primär mal um die Sehqualität und nicht um die Sehschärfe.
Was könnte da zum Beispiel auftreten? Was meinen Sie genau?
Da könnte auftreten, dass irgendwo vielleicht eine Dezentrierung vorliegt an der Hornhaut, dass die Behandlung nicht optimal zentriert erfolgt, dass es da zu Abweichungen kommt. Der Patient ist dabei merkt, dass er einen irregulären Astigmatismus, eine Hornhautverkrümmung entwickelt, die ihn dann vor allem bei großer Pupille abends stört, dass es dann vermehrt zu Blendung kommt, sogenannten optischen Phänomene wie Halo, Glare etc., also Lichtstreuungsphänomene, die zwar die bei guter Sehschärfe aber trotzdem eben Probleme machen können.
Jetzt haben die eine Woche nach der Behandlung erhoben und dann einen Monat Schritten. Ich kann mir jetzt vorstellen, solche störenden Phänomene sind vielleicht eine Woche danach noch recht üblich, weil man hat vielleicht noch ein bisschen Hornhautödem oder Beschwerden. Ich weiß jetzt nicht genau, was man dann erwartet, wenn man Patienten eine Woche nach refraktiver Chirurgie sieht. Vielleicht könnten Sie uns das einmal sagen. Wann soll man den Oberarzt rufen und nervös sein?
Genau, also das ist wieder mal klassisch wissenschaftlich passiert. Ja, man sollte schon für die Statistik häufig kontrollieren, um eben valide Daten zu erheben, zu schauen, was passiert mit der Zeit, um auch zu erkennen, wie effektiv der Laser arbeitet und wie sicher das Verfahren letztlich ist. In der ersten Phase, gerade ersten Woche, kontrolliert man letztlich die Wundheilung. Man schaut sich an, gibt es Infektionen, gibt es Störungen in der Wundheilung. Und der längere Verlauf, jetzt mal klinisch gesehen, ist bedingt dann eben diese optischen Phänomene und vor allem auch trockene Augen. Also das große Problem immer an der refraktiven Chirurgie allgemein ist, dass die Augen grundsätzlich am Anfang trockener sind. Das muss sich erholen, das muss auch gemonitort werden, das muss auch der Patient wissen. Und darüber muss aufgeklärt werden. Das ist der Langzeitverlauf eher und dahingehend auch dann, wie stabil ist das Ganze im Langzeitverlauf, wie sicher kann der Patient dann wirklich davon ausgehen, dass er ohne Brille durchs Leben geht.
Das haben die hier quasi am sphärischen Äquivalent dann auch festgehalten. Also
Genau, letztes Fälscher Äquivalent bedeutet, die Brechkraft zu messen, Kurz- oder Weitsichtigkeit, Äquivalent, weil man in diesem Äquivalent auch die Hornerverkrümmung mit einrechnen kann. Das ist quasi der Endwert. Da wird der Astigmatismus Hornerverkrümmung mit einberechnet und analysiert. Man sollte aber aufpassen, diesen Astigmatismus auch in Studien immer separat zu beachten, weil man auch wissen muss, je nach Verfahren, wie ändert sich auch der Astigmatismus über Zeit. Das ist insofern wichtig, gerade bei höheren Verkrümmungen, weil die Hornhaut jetzt beim Kurzsichtigen ja abgeflacht wird, also das Gewebe wird zentral reduziert und dann kann es im Verlauf eben zu einer sogenannten Regression, also zur erneuten Kurzsichtigkeit kommen, die aber primär meistens durch eine veränderte Krümmung bedingt ist, das eigentlich ein Astigmatismus ist. Also da muss man eben schauen, Kurzsichtigkeit, Astigmatismus, dass man das gesondert betrachtet.
Das heißt, im Laufe der Zeit sinkt es nicht unbedingt gleichmäßig ab, sondern es kann auch sein, dass irgendwo ein Hubbel entsteht. Und wann würde man das irgendwie merken? Also passiert das dann einen Monat danach oder so ein Jahr?
Ja, das ist ganz unterschiedlich. Also wenn größere Veränderungen da sind, dann merkt man das relativ schnell. Das kann in kurzer Zeit, ein Monat danach schon sein oder gar so, schon nach einer Woche. In der Regel ist es aber eher später, dann nach drei Monaten, 6 Monaten oder gar ein Jahr, weil sich dann die Trockenheit stabilisiert hat und man dann endlich weiß, wie stabil ist dann das ganze Gewebe.
Dann würde ich vorschlagen, wir springen an der Stelle mal direkt in die Ergebnisse, weil das wird da nochmal ein bisschen relevant. Was haben die denn rausbekommen, Herr Professor Meyer?
Ja, im Prinzip bei Patienten, die primär kurzsichtig waren mit Astigmatismus, also Hornhautverkrümmung, dass die Ergebnisse sehr, sehr gut sind. Man mit dieser Lentikelextraktion eben die Kurzsichtigkeit gut behandeln kann, mit einer Erfolgsquote von über 96%. Das ist jetzt im Schnitt ein sehr gutes Ergebnis. Wenn wir jetzt da allgemein schauen, grundsätzlich in der refraktiven Chirurgie sind wir bei einer Primärbehandlung fast schon an die 98% oder gar mehr dran. Also da nagen die noch so ein bisschen sind ein bisschen im Grenzbereich, wobei das jetzt ein Verfahren ist, das sehr neu ist und für die Ergebnisse wirklich schon sehr, sehr gut zu etablieren sind. Da ist immer zu prüfen, wie viele Patienten wurden wirklich eingeschlossen. Wichtig ist immer, große Kohorte zu haben, damit wir auch stabile, valide Ergebnisse haben. Aber jetzt mal für die erste prospektive Arbeit hier. Ich denke, es war prospektiv.
Es war eine retrospektive Analyse von 102 Augen. Ja, also okay. Ich muss es auch gerade noch mal kurz nachgucken.
Retrospektiv ist immer der Bias, weil man das Studiendesign dann eben erst im Nachgang etabliert und dann analysiert. Ist oft bei modernen Verfahren erst, wenn man die Verfahren etablieren muss, dann wird geschaut, was kam raus. Insofern mal primär der Anstoß zu sehen, wo liegt man wirklich. Aber wie gesagt, nichtsdestotrotz ist das eigentlich ein sehr guter Erfolgswert für ein neues Verfahren. Das muss ich natürlich mit den anderen Lentikel-Extraktionsverfahren jetzt mal messen. Da muss weiter optimiert werden. Das betrifft ja nicht nur die Energiesettings, also die Technik am Laser, sondern auch, welche Bereiche ich dann wirklich behandeln kann effektiv. Das heißt, welche Fehlsichtigkeit behandelt werden kann und welche Hornhautdicken etc. auch damit behandelt werden können.
Jetzt hätte ich tatsächlich direkt zwei Anmerkungen. Fangen wir vielleicht direkt da an, wo Sie aufgehört haben. Sie haben gesagt, die haben verschiedene Fehlsichtigkeitsstärken behandelt und die sind ja hier bis -10 Dioptrien gegangen. Das ist ja echt richtig viel. Wenn Sie jetzt einen Patienten vor sich sitzen hätten, der -10 Dioptrien hat, also wirklich sehr kurzsichtig ist, würden Sie dem dann sagen, ja, gar kein Problem, wir machen jetzt einfach eine Lentikelextraktion? Oder gibt es dann ein Verfahren, was Sie dem eher empfehlen würden?
Ja, das ist jetzt nach Richtlinie der Kommission für refraktive Chirurgie in Deutschland. Da ist ja klar festgelegt, was behandelt werden sollte, um gute Ergebnisse zu haben. Das geht bis -8 Dioptrien, bis -10 Dioptrien kann, wenn alle Parameter diagnostisch präoperativ stimmen, auch behandelt werden. Das ist aber der sogenannte Grenzbereich. Da müssen wirklich alle Parameter stimmen. Wieso? Weil, wie schon eingangs besprochen, geht es ja nicht um die Sehschärfe, sondern erstens um die Sicherheit. Ich möchte eine gute Sehqualität haben und ich möchte auch ausreichend Restgewebedicke haben an der Hornhaut, damit die Hornhaut auch langfristig stabil bleibt und nicht irgendwelche Gewebeschwächen oder gar Narben zeigt mit der Zeit, die das Sehen dann langfristig irreversibel schädigen. Und da sollte man aufpassen. Ich persönlich tendiere eher bis circa 7, knapp 8 Dioptrien zu behandeln, weil ich weiß, dass danach, egal welches Verfahren, die Sehqualität leiden könnte. Danach, wenn der Wert darüber wäre oder höher wäre, würde ich dann eher Phake-Linsen empfehlen, also eine Kontaktlinse, die man auch implantieren kann. Mhm. Das ist auch ein elegantes Verfahren. Mhm. Da muss man so quasi am Auge nichts wegnehmen, also an der Hornhaut speziell nichts lasern, also Gewebe entfernen, sondern das Auge bleibt an und für sich so, wie es ist. Und es kommt nur zusätzlich zur eigenen Linse eine additive Linse in das Auge hinein, was dann die Fehlsichtigkeit von innen her korrigiert.
Ist das dann so eine Add-on-Linse, die quasi auf die natürliche Linse draufkommt?
Quasi,
okay.
Ja.
Okay, gut, nur für mein Verständnis. Denken Sie denn, dass das mit dieser hohen Range zu tun hat, dass ca. 5% der Patienten 12 Monate postoperativ eine Linie bis korrigierten Visus verloren haben?
Sicher sogar. Das ist eben der Bereich, wo ich sage, okay, je höher die Fehlsichtigkeit ist, desto mehr Regression ist zu erwarten. Regression bedeutet, dass ich vielleicht auch in kurzer Zeit nochmal eine Kurzsichtigkeit entwickeln kann, aufgrund eben biomechanischer Umbauprozesse. Die Hornhaut muss sich ja wieder adaptieren, auch dem Stoffwechsel adaptieren. Und das vielleicht auch, die Wahrscheinlichkeit ist eben bei höheren Fehlsichtigkeiten, bei Ausgangssituationen dann höher, dass doch ein Rest noch übrig bleibt an Fehlsichtigkeit, das sich dann vielleicht sogar nachkorrigieren müsste. Das ist mit einer größeren Range gegeben und daher sicher auch der Bias mit diesen 5%.
Dankeschön. Denken Sie denn, dass die Visusentwicklung, die war hier ein bisschen langsamer als bei anderen Verfahren, die hatten das ja verglichen in einer grafischen Darstellung, dass es damit zu tun hat, dass die Augen trockener sind als bei anderen Verfahren? Oder wie verhält sich das? Was sind so die Vor- und Nachteile von einer Lentikelextraktion im Verhältnis zu anderen Verfahren?
Jein, sage ich da dazu. Trockene Augen können ein Problem machen. Das ist ja
ein ganz entschiedenes Jein.
Ja, genau. Nein, weil eben bei der Lentikelextraktion auch eine chirurgische Tätigkeit dazukommt. Der Lentikel wird ja vom Laser quasi in der Hornhaut vorbereitet. Mhm. Der muss ja auch entfernt werden. Mhm. Und dieser Entfernungsschritt ist ein manueller Schritt. Mhm. Das heißt, mit einem speziellen Instrument wird dann in die Hornhaut über eine Öffnung, die der Laser generiert hat, eingegangen. Dann werden quasi noch bestehende Gewebebrücken, die sollten so gering wie möglich sein, noch separiert. Mhm. Und dann der gelöste Lentikel mittels einer speziellen Pinzette entfernt. Und dieser Extraktionsvorgang braucht auch etwas Zeit. In der Zeit könnte die Hornhaut trockener werden. Es wird auch immer manipuliert. Das heißt, die Hornhaut könnte auch anschwellen, was die Wundheilung verzögert. Das ist eben dieser chirurgische Bias, sag ich mal, Chirurg, das eine Rolle spielt, was die Wundheilung etwas verzögern kann. Das zusammen mit der Energiesituation am Laser und der Behandlung am Laser zusammen könnte eben die Erholungszeit eben verlängern. Und das sind die Bausteine, die bei jeder Lentikelextraktion, bei jeder Firma, bei jedem Laser ansteht und natürlich mit der Erfahrung vom Chirurgen dann so weit minimiert wird, dass sich die Sehkraft eigentlich so schnell erholt wie fast bei der LASIK. Mhm. Die PRK ist da ausgenommen, weil die halt längere Wundheilung grundsätzlich bedeutet. Ja.
Gibt es denn Patienten, denen Sie explizit eines der anderen Verfahren empfehlen würden oder überhaupt eine klare Empfehlung für was, also was für welchen Patient gut ist? Oder denken Sie immer, es ist eine sehr individuelle Patientenentscheidung, Hauptsache man berät die gut und die entscheiden das selbst?
Gute Frage. Wie eingangs erwähnt, sind wir als Chirurgen froh, mittlerweile verschiedene Verfahren zu haben. Mhm. Ich persönlich entscheide schon individuell, je nach Ausgangssituation, erstens von einer Gewebedicke, das ist mal vorrangig. Grundsätzlich ist das Mindestkriterium von 480 Mikrometer als Gesamtdicke sollte vorhanden sein, um letztlich chirurgisch zu behandeln,
ja.
Vor allem mit einer Lentikelextraktion oder mittels LASIK. Das muss gegeben sein. Ich mache individuell zwischen Lentikelextraktion, LASIK Unterschiede, was gerade den Astigmatismus betrifft. Mhm. Höhere Korrekturen von Astigmatismus mache ich mehr mit der LASIK. Wieso? Weil die spezifische Tracker haben, sogenannte Eye-Tracker, wo ich die Achse und auch die Zentrierung steuern kann und okay. Optimieren kann. Damit habe ich auch, was die Verkrümmungskontrolle betrifft, auch nochmal für mich bessere Ergebnisse. Mhm. Das wäre jetzt aus persönlicher Erfahrung für mich noch aktuell. Man muss wissen, wo die Reise bei der Lentikelextraktion hingeht, aber noch ein Vorteil bei der LASIK. Sonst sehe ich geringe Unterschiede bei der reinen Kurzsichtigkeitsbehandlung. Also da ist für mich Lentikelextraktion oder LASIK vergleichbar. Vielleicht Vorteil bei der Lentikelextraktion, dass die Augen etwas weniger trockener sind als bei der LASIK, weil ich den subbasalen Nervenplexus, der ja unter der Baumann-Membran, der Basalmembran an der Hornhautoberfläche liegt, weniger durchdringe wie bei der LASIK. Das wäre vielleicht bei der Lentikelextraktion bezüglich Trockenheit etwas da der Vorteil.
Ja.
Die PRK wähle ich eher bei dünneren Hornhäuten, wo ich sage, okay, fallen die noch rein, kann man da noch behandeln? Dann ja, dann wähle ich die Trans-PRK, wo ich mittels Excimer-Laser dann direkt von der Oberfläche schon behandeln kann und damit Gewebe einsparen kann.
Okay, boah, wir fangen mit einer Wahnsinns-Zusammenfassung am Anfang an und hören mit genau so einer guten Zusammenfassung am Ende auf. Vielen, vielen Dank fürs Erklären. Das war für mich jetzt echt eine ganz tolle Übersicht.
Ich hoffe, es war verständlich.
Also absolut, ich fand es sehr gut verständlich. Vielen, vielen Dank. Ja, ich freue mich, dass wir das Thema refraktive Chirurgie nächste Woche noch ein bisschen vertiefen. Da sprechen wir dann über den Femtosekundenlaser zur Linsenfragmentation. Ich danke Ihnen herzlich fürs Durchführen durch dieses Thema. Refraktive Chirurgie einmal im Komplettpaket. Und bin sehr gespannt, wo es weiter hingeht. Ich finde es sehr interessant, dass da irgendwie so viel Entwicklung passiert. Also es lohnt sich wirklich, da auch irgendwie immer wieder drüber zu sprechen, weil wir haben schon ein paar Mal über refraktive Chirurgie gesprochen im Rahmen des Podcasts. Den gibt es ja jetzt auch zum Glück schon ein bisschen. Aber es ist irgendwie immer wieder, kommt was Neues dazu. Ist es auch Ihr Eindruck, dass Sie immer wieder neu justieren müssen, wie Sie was finden?
Ganz richtig. Und das ist eigentlich die Leidenschaft dazu, am Ball zu bleiben und zu wissen, jetzt für mich persönlich einen Beruf gewählt zu haben, wo ich erstens sehr modern arbeiten kann, wo sich technisch viel tut und wo sich letztlich auch im chirurgischen Bereich vieles weiterentwickelt, wo wir froh sind, wo ich weiß, und das ist das Schöne, ein Zusammenspiel Industrie, Wissenschaft und auch Klinik, wo wir mit unserem Team da auch hoffentlich gut dazu beitragen, da gute Ergebnisse zu entwickeln. Aber wie gesagt, das Ganze lebt und das ist wichtig, weil Medizin muss, egal ob nur Auge oder auch andere Fachbereiche, immer voranschreiten.
Eine Lanze gebrochen für die refraktive Chirurgie. Vielen, vielen Dank, Herr Professor Meyer. Ja, dann freue ich mich auf nächste Woche. Das Thema hatte ich schon genannt. Ich danke Ihnen herzlich fürs Dabeisein. Ich danke auch den Zuhörern fürs Dabeisein und auch Zima nochmal für die Unterstützung in diesem Themenmonat. Und ich wünsche Ihnen bis zur nächsten Folge eine gute Zeit. Tschüss!
Unter vier Augen. Eine Produktion der CARECOM GmbH unter der Leitung von Prof. Dr. Alireza Mirshahi und Tobias Kesting.